Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Vielleicht haben Sie es ja noch gar nicht bemerkt, aber wir befinden uns gerade mittendrin in einem hitzig geführten Kulturkampf. Und die Aktivisten und Aktivistinnen dieses neuen linksidentitären Kampfes, die melden sich neuerdings auch in Deutschland immer aggressiver zu Wort. Generation beleidigt, so hat die französische Journalistin Caroline Forest darum ihre Streitschrift gegen diese neue linke Bewegung genannt. Ein Buch, das gerade in aller Munde ist. Und auch wir sprechen heute darüber mit Forests deutschem Verleger Klaus Bittermann. Erst einmal aber, da begeben wir uns heute auf eine Zeitreise zurück in eine wilde, anarchische und auch durchaus apokalyptisch gestimmte Phase der Bundesrepublik, nämlich zurück in die Zeit der frühen 80er Jahre, in der politische Korrektheit für junge Rebellen so ziemlich das Uncoolste war, was man sich vorstellen konnte. Denn die Anhänger des Punk und New Wave, die wollten damals vor allem eines, tough und abgebrüht sein, entsprechend soldatisch hartgesotten, traten sie in den frühen 80ern auf, hörten martialische Synthi-Musik, trugen schwarze Lederklamotten und schüchterten andere auch schon mal gern mit heftigen Schimpfwörtern ein. Alles heute kaum noch vorstellbar, aber der Berliner Autor Ulrich Pelzer, der versetzt uns in seinem neuen Roman jetzt noch einmal zurück in diese merkwürdig neonschrille Zwischenzeit im alten West-Berlin. Das bist du, so heißt sein neuer Roman, und gelesen hat ihn für uns Helmut Böttiger.
Ulrich Pelzer geht zurück auf Null. Er schreibt über die Phase, in der er Anfang 20 war und noch alles offen zu sein schien. Und zwar im West-Berlin der frühen 80er Jahre, einem herausgehobenen Experimentierfeld für alle möglichen alternativen Lebensformen. Pelzer benutzt als Romanautor zum ersten Mal die Ich-Form, vergegenwärtigt sich einschneidende Szenen von damals, denkt über Erinnerung nach und über Sehnsucht, und er fragt sich, was genau ist damals geschehen? Hätte die weitere Entwicklung auch ganz anders verlaufen können? Wer ist dieser Mensch, der damals ich war?
Es hatte zu schneien begonnen, als wir in der Nacht zu mir liefen, betrunken, eng umschlungen, nach Flocken schnappend, und es schneite weiter, hörte überhaupt nicht mehr auf. Dezember, Januar, den Dreck, das Grau der Stadt immer wieder in ein märchenhaft glitzerndes Weiß hüllend. Winter genug, die noch kommen würden. Schlimmere, mildere, andere Menschen, andere Orte, Wohnungen, Zimmer, Hotels. Es ist unmöglich geworden, eine durchgehende Linie durch die Zeit zu ziehen. Du warst das. Du bist das, muss man sich zuflüstern. Fast wie eine Beschwörung.
Mit gängigen Formen einer Autofiktion oder identifikationsheischender Tagebuchprosa hat Pelzers Roman überhaupt nichts zu tun. Er ist ästhetisch genau reflektiert und arbeitet mit filmischen Techniken und Schnitten. Die Einflüsse amerikanischer Prosa von William Faulkner bis Don DeLillo sind unverkennbar, aber Pelzer mixt sie mit dem Sound von Dublins Berlin-Alexanderplatz und vor allem mit Punk und New Wave. Sein Protagonist erinnert sich, indem er die stilistischen Mittel jener Zeit zitiert und sie in einen neuen Zusammenhang setzt. Das Ich, das hier spricht, ist sich seiner selbst keineswegs sicher. Es gibt keinen chronologisch nachvollziehbaren Handlungsablauf, keinen großen, übergeordneten Zusammenhang. Es werden im Gegenteil einzelne fragmentarische Szenen vergrößert. In unterschiedlicher Belichtung tauchen sie mehrfach auf und vergegenwärtigen damit den Prozess, wie Erinnerung funktioniert, wie sich beim Zurückblicken in die Vergangenheit ein Bild aus vagen Einzelbestandteilen zusammensetzt und langsam genauer wird. Doch so abstrakt diese äußere Beschreibung klingen mag, der Text erzeugt in seinem Verlauf einen starken Sog. Hier wird eine ganz eigene Geschichte erzählt, und dass man sie nur so erzählen kann, immer wieder neu ansetzend, assoziativ, reflektierend, wie in einzelnen Filmstills, das leuchtet beim Lesen unmittelbar ein.
Jeder und jede schien irgendetwas zu machen, eine Art Beschleunigung, die unabwendbar war, als hätte man eine Ewigkeit in schlammigem Gelände festgesteckt, Gedankenschwere, überall ornamentaler Zierrat. Ab jetzt musste es schnell gehen, musste Härte haben, keine Zeit mehr zu verlieren.
Der Ich-Erzähler studiert pro forma Psychologie an der FU in Berlin, aber er schlägt sich vor allem als Kartenabreißer im Kino durch und arbeitet dort auch an der Kasse, wenn Konzerte stattfinden. Eine wichtige Rolle daneben hat der alte Dschungel am Winterfeldplatz, die mythisch gewordene und einen realen Urwald inszenierende Disco. Dort spielt eine entscheidende Szene. Der Protagonist spricht eine Frau an einem Ecktisch an, die Leonore heißt, und eine Schicksalsmelodie anschlägt, die fortan durch den Text geistert. Trotz ihrer bürgerlichen Neigungen übt die junge Schreibkraft eine Faszination auf ihn aus. Pelzers Roman markiert den entscheidenden Umschlag von den 70er Jahren in die 80er und die Faszination für neue Theorie, etwa für Teweleits Männerfantasien oder David Coopers Tod der Familie. Nach den Hippies und den langhaarigen Kiffern geht es jetzt um die Suche nach Intensität, nach dem Auskosten der Gegenwart, um das Erhaschen des konkreten Moments, um Rausch, Drogen, Glück. In der Diplomarbeit des Protagonisten wird die an Deleuze und Foucault orientierte Aufkündigung jeglichen bürgerlichen Konsenses zelebriert. Und so ist auch der ganze Roman eine sinnliche Collage aus Erinnerungsbruchstücken, Zeitgeistcodes, ästhetischen Überlegungen und Momenten unstillbarer Sehnsucht. Der Ich-Erzähler befindet sich genau auf dem Kipppunkt der 80er Jahre. Er schwört den Utopien ab und stürzt sich in die wütende, aber auch lustvolle Affirmation des Bestehenden, um subjektive Funken daraus zu schlagen.
Dass ein neues Wort eine neue Welt bedeuten kann und nicht nur bedeuten, daran glaubten wir fest. Ich glaubte daran, glaube immer noch. Jedes Mal, wenn ich ein Buch aufschlage oder ins Kino gehe oder eine neue Platte höre, dieses Unbedingte, das ich erhoffe. Worte, Bilder, Klänge, die das Denken, das Fühlen in eine andere Richtung lenken.
In kurzen Skizzen werden Freunde porträtiert und Typen, die für das Lebensgefühl damals stehen. Nils, der dem Ich-Erzähler erklärt, wie man als Filmvorführer arbeitet und mit komplizierten Vorrichtungen wie dem Malteserkreuz umgeht. Oder Lambert, der sich als Künstler durchschlägt und eine Meisterschülerschaft an der Akademie ablehnt. Die Liebesgeschichte mit Leonore hat in der Erinnerung quälend schöne Momente und entspricht den 3-Minuten-Songs, in denen sich für den Protagonisten das Leben verdichtet und die Zukunft keine Rolle spielt. Abrupt werden im Text Zitate, Erinnerungen und heutige Fragen ineinander geblendet und bilden die Erkenntnisse des Erzählers ab.
Man träumt, wie man lebt. Allein.
Ulrich Pelzer umspielt genau jene Phase der eigenen Biografie, in der die entscheidenden Weichenstellungen erfolgen und nach denen es kein Zurück mehr gibt. Die Richtung, die dieser Autor eingeschlagen hat, ist dabei eindeutig. Fast beiläufig beschreibt er, wie er allmählich das Schreiben als eine existenzielle Dimension erkannte, und der Roman »Das bist du« erscheint wie eine radikale Konsequenz daraus. Die Intensität, die Unmittelbarkeit, um die sich alles dreht, ist in den Text selbst eingegangen und zu Literatur geworden. Sie dringt in genau jene Leerstellen vor, die die Theorie zwangsläufig übrig lässt. Ein großes Buch, das nahtlos an die großen Autoren der Moderne und Nachmoderne anschließt.
Das sagt ein begeisterter Helmut Böttiger. Er besprach »Das bist du«, den autobiografischen Roman von Ulrich Pelzer. Erschienen ist er im S. Fischer Verlag Frankfurt, 285 Seiten, 22 Euro. Kommen wir an dieser Stelle auf ein neues linkspolitisches Gespenst zu sprechen, das schon etwas länger vor allem in den USA herumspukt. Gemeint ist die sogenannte junge linksidentitäre Bewegung, die in ihrem Tugendfuror gerade für viel Aufsehen sorgt, aber auch für viel Angst und Verunsicherung. Denn diese neuen Tugendwächter, die fühlen sich zwar immer noch dem Kampf für Gleichberechtigung verpflichtet, aber sie tun das neuerdings unter dem Vorzeichen der kulturellen Identität. Und das bedeutet nach Maßgabe von Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft oder Religionszugehörigkeit. Und leider, so klagen nun auch immer häufiger linke Kritiker, verwandelt sich dieser neue identitäre Kreuzzug inzwischen immer öfter in eine moralische Hexenjagd. Das zumindest meint auch die französische Feministin Caroline Forest. Sie legt unter dem Titel Generation beleidigt jetzt eine Streitschrift gegen die neue Cancel Culture vor. Und in dieser Streitschrift, da klagt Forest gleich zu Beginn:
Einst kam die Zensur von der konservativen und moralischen Rechten. Nunmehr entspringt sie der Linken oder vielmehr einer bestimmten, nämlich der ihrerseits moralistischen und identitären Linken. Während sie den libertinären Geist aufgibt, bringt sie ihr Leben damit zu, Verfluchungen und Verordnungen zu erlassen, gegen Intellektuelle, Künstlerinnen, Sängerinnen, Theaterstücke oder Filme. Wenn diese Linke doch nur gegen die wirklichen Gefahren anschrie, gegen die Gefahr der extremen Rechten und den wiederaufkommenden Wunsch nach kultureller Herrschaft. Aber nein, sie streitet für nichts und ereifert sich über alles.
Tja, harte Worte, aber mit ihrer Fundamentalkritik an der linksidentitären Bewegung, da trifft die ehemalige Charlie Hebdo-Aktivistin Caroline Forest offenbar auch in Deutschland gerade einen Nerv. Seit Wochen steht ihr Buch Generation beleidigt ganz vorne auf den deutschen Sachbuchbestenlisten. Natürlich sehr zur Freude von Forests Berliner Verleger Klaus Bittermann. Und mit dem habe ich vor dieser Sendung gesprochen und meine erste Frage an Klaus Bittermann, die lautete: Wie er sich eigentlich den erstaunlichen Erfolg von Forests Manifest hierzulande erklärt.
Ja, ich glaube, das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass eben die Debatte, die es ja schon länger gibt in Amerika und in Frankreich, dass die langsam auch in Deutschland beginnt. Und sie wird vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken geführt. Ich glaube, dadurch hat sie das so ein bisschen verbreitet und viele scheinen offensichtlich auch darauf gewartet zu haben, dass endlich mal jemand das auch ausspricht und belegt vor allen Dingen, weil das Buch ist meiner Meinung nach sehr gut belegt mit vielen einzelnen Beispielen, die man nicht missverstehen kann.
Ja, vielleicht sollten wir vorher noch mal klar machen, wen sie eigentlich meint mit dieser Generation beleidigt. Also gegen wen genau zieht sie eigentlich in dieser Streitschrift zu Felde?
Sie sagt ja, das ist die Millenniumsgeneration. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin, aber das ist eine Generation, die nachwächst, die sehr empfänglich ist für Unrecht, wogegen ja nichts einzuwenden ist, aber deren Empfänglichkeit in eine Art Mikroaggression umschlägt. Und das kann natürlich nur wachsen auf so einer moralischen Haltung, die man der Welt gegenüber einnimmt. Wenn man keinen richtigen Begriff von ihr hat und kein analytisches Werkzeug mehr, dann muss natürlich die Moral herhalten. Und ich glaube, dass deswegen die Forest eben so einen Erfolg hat, weil sie mit vielen einleuchtenden Beispielen eben zeigt, dass das eine Einstellung ist und eine Bewegung, die auch sehr gefährlich ist, weil die eigenen kulturellen Möglichkeiten noch weiter einschränkt.
Also es handelt sich bei dieser Generation beleidigt ja so um ein Manifest gegen diese ja neuerdings immer aggressiver auftretende linke Identitätspolitik. Und damit ist so diese neue, diese stark von den Gender und Cultural Studies beeinflusste akademische Linksbewegung gemeint. Die stellen ja nicht mehr den Klassenkampf in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen, sondern die stellen die Frage nach kultureller Identität in den Mittelpunkt. Also die Frage nach Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, religiöser Prägung. Was stört Caroline Forest denn so an dieser neuen Linken? Also sie sagt ja, die sind so beleidigt, die sind so hypersensibel. Aber man könnte ja auch umgekehrt argumentieren, naja gut, junge Leute, die einfach sensibler für Unrecht geworden sind, das ist doch eigentlich eine schöne Sache.
Ja genau, dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden, also dass man sehr feinfühlig auf Ungerechtigkeit reagiert, dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, ja. Aber erstens hängt es natürlich mit den sozialen Medien zusammen, dass sich da schnell, ich sage immer, sozialer Mob zusammenfindet, der sehr aggressiv auf Diskussionen reagiert, die nicht mehr offen ausgetragen werden können. Und Forest tritt natürlich einfach für eine offene, für eine freie Gesellschaft ein, in der man seine eigene Meinung formulieren kann und nicht im Vornherein ausgegrenzt wird.
Ja, sie spricht ja regelrecht von einer moralischen Hexenjagd, die da stattfindet von diesen neuen linken Aktivisten, die sich ja auch als Erweckte bezeichnen in Amerika. Und sie spricht ja von diesen inquisitorischen Tribunalen, die da stattfinden. Wie funktioniert das? Also wie schafft es diese neue linke Bewegung, ein Klima der Angst zu verbreiten und ihre Gegner quasi mundtot zu machen?
Das hat natürlich sehr viel mit den sozialen Medien zu tun. Ja. Es ist ja dieses bekannte Beispiel jetzt auch mit den Übersetzern von Amanda Gorman und ihrem Gedicht, dass es von den sozialen Medien bestimmt wird, wer dieses Gedicht übersetzen soll. Ja, und da geht es eben nicht nach Qualität oder Erfahrung oder sonst irgendwas, sondern nur darum, ja, es geht nur um die Identität. Hat der Übersetzer dieselbe Hautfarbe wie die Amanda Gorman zum Beispiel? Sowas. Und wenn man dann noch sieht, dass vorauseilende Gehorsam dann auch schon wirkt bei dem deutschen Verlag Hoffmann und Campe, der dann im Vornherein 3 Übersetzer anstellt, wovon nur einer eigentlich qualifiziert ist als Übersetzer, die anderen beiden eben quasi als Tugendwächter nebenbei gestellt wird, dann ist das sowas von absurd. Ja, das finde ich dann auch sehr empörend einfach, ja.
Nun sind die Beispiele, die Caroline Forest in ihrem Buch wählt, ja vor allem Beispiele aus den USA und Kanada, wo das gerade besonders grassiert. Diese sogenannte Cancel Culture, so nennt man es ja auch schon. Also da berichtet sie ja zum Beispiel von dieser US-amerikanischen Mutter, die allein schon deshalb als Rassistin beschimpft wurde, weil sie ihrer kleinen Tochter erlaubt hatte, sich als japanische Geisha zu verkleiden. Oder in Kanada wurde sogar schon ein Yoga-Studio geschlossen, weil man dem Yoga-Lehrer vorwarf, er würde sich an der indischen Kultur unrechtmäßig bereichern. Sehen Sie denn solche wirklich, das sind ja bizarre Auswüchse dieser moralischen Hexenjagd, sehen Sie denn diesen Tugendterror auch schon so stark in Deutschland auf dem Vormarsch?
Ja, also zumindest glaube ich im universitären Rahmen. Das ist zumindest das, wovon man meistens irgendwelche Sachen erzählt und Geschichten erzählt bekommt. Und da ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Heimstatt dieser identitären Linken. Ich weiß von Professoren, dass sie ja angeschrieben waren, dass sie wahnsinnig vorsichtig sein müssen in ihren Äußerungen. So, es ist ein ganz merkwürdiges Klima, in der Lehre nicht wirklich mehr vorkommt, weil das alles ganz schnell auf den ideologischen Prüfstand gestellt wird. Also das ist zwar nur der universitäre Rahmen, aber es greift natürlich immer mehr so in der Gesellschaft um sich.
Caroline Forest, die sagt ja in ihrem Buch, also neben der Kritik daran, dass dieser linke Tugendterror ein Klima der Angst erzeugt und eigentlich jede offene Debattenkultur im Keim erstickt, wirft sie dieser neuen Bewegung ja vor allem vor, dass die vor lauter Fixierung so auf die eigenen Verletzungen, auf die sogenannten Mikroaggressionen, dass die eigentlich die wahren Gefahren unserer Zeit dabei völlig übersehen, nämlich dass eine radikale Rechte immer stärker wird. Und wir haben ja auch noch Klimawandel und Umweltzerstörung. Das spielt aber bei diesen Aktivisten und Aktivistinnen gar keine Rolle.
Ja, das ist genauso. Ja, das ist wahrscheinlich genauso, dass da kaum ein Sensorium dafür da ist, dass in der, ich sag mal, wirklichen Welt die AfD immer präsenter wird und den öffentlichen Raum beherrscht. Ich wüsste nicht, dass da jetzt die identitäre Linke da jetzt eine besondere Kampagne dagegen startet, ja.
Also kapriziert sie sich zu sehr so auf Symbolpolitik und eigentlich harmlose Gegner?
Dadurch, dass es natürlich immer nur um die eigene Identität geht, mit der was beurteilt wird, ist es natürlich auch uninteressant, gegen eine andere Wirklichkeit vorzugehen, die AfD zum Beispiel heißt. Ja, das wird dann in dem Moment uninteressant.
Soweit die Erläuterung des Verlegers Klaus Bittermann zur gerade viel diskutierten Streitschrift Generation beleidigt von Caroline Forest. Der volle Titel lautet: Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei. Polizei publiziert wurde das Buch in der Edition Tiamat. 200 Seiten kosten 18 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier verabschiedet sich Gisa Funk und die wünscht Ihnen noch einen schönen Nachmittag.